sehr einfache Aussage im ersten Kapitel des Buches der Offenbarung. Ich sah sieben goldene Leuchter und sieben Sterne. Die sieben goldenen Leuchter bedeuten sieben Versammlungen damals in der römischen Provinz Asia. Die sieben Leuchter. Und die sieben Sterne bedeuten Engel. Aha. Sie seien, Sonne, Mond und Sterne seien zu Zeichen. Ja, um. Was hat denn ein Zeichen für eine Aufgabe? Ja, um etwas anzuzeigen. Ne? Das ist nur die Frage, für was? Ne? Dann sage ich nicht für astrologischen Hokuspokus, ne? Sondern sie sind zu Zeichen, also sichtbare Darsteller von Himmelslichtern, die für uns unsichtbar sind, für Engel. Ne? Die Sterne, die du sahst, sind Engel. Ne? Und was haben wir in Hiob an zweiter Stelle gelesen? Wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Söhne Gottes, was sind das? Ne? Engelfürsten, ne? Jauchzten und alle Morgensterne jubilierten. Und Morgensterne können nur Planeten sein. Ne? Planeten nur sind Morgen- oder Abendsterne. So. Also sind diese für uns unsichtbaren, von Gott gewürdigten Söhne des Höchsten, Söhne Gottes, nicht? Auf der Ebene der Schöpfung. Ne? Erschaffene himmlische, herrlichkeitsmajestätische Wesen von Gott. Ich habe gesagt, ihr alle seid Söhne des Höchsten, aber nur als Werk meiner Hände, nicht? Wie Jesus Christus gezeigt von Gott. Ne? Diese Söhne Gottes, genau was in der unsichtbaren Welt vor sich geht, unter ihnen. Ne? Nur sagen wir jetzt, was wir gelesen haben, eine Versammlung am Throne Gottes. Ne? Zusammenkunft, was da im Unsichtbaren vor sich geht, zeigt Gott an der Stellung von Sonne, Mond und Planeten am Himmel an. Bitte. Das, was wir sehen am Originalchronometer, am Zifferblatt des Originalchronometers Gottes, zeigt an, was im Unsichtbaren vor sich geht. Ne? Dort im Original. Offenbarung 12. Wie fängt das an? Und ich sah ein großes Zeichen am Himmel. Sonne, ein Weib mit der Sonne bekleidet, mit 12 Sternen in ihrer Krone. Warum wieder 12? Nicht? Warum wieder 12? Und den Mond hat sie wo? Unter ihren Füßen. So. Aber da bitte, das ist nur ein Zeichen am Himmel, das noch gar nichts. Ne? Also eine Sonne gibt es am Himmel. Ne? Es ist nur die Frage, gibt es auch ein Weib am Himmel?
Jungfrau.
Jungfrau, ne? Ja, so. Mhm. Wird die Tochter Zion gelegentlich als Jungfrau Tochter Zion gezeichnet? Ne? Zwölf Sterne, das sind die 12 Sternbilder. Ne? Was haben wir gesehen? 12 Sternbilder stimmen überein mit den 12 Sternen Israel. Ja? Aha. Achtung, also das, was am Himmel dargestellt ist, ist einerseits Sichtbarmachung von dem, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht und vorhanden ist, aber auch noch was? Was zuletzt auf der Erde noch in Erscheinung tritt. Oh. Ja, wo steht denn das? Wo ist denn das zu lesen? In welcher Weltliteratur? Nur in der dummen alten Bibel, nicht wahr? Und wir sind gleich dumm oder noch dümmer, nicht? Und glauben allem, was da geschrieben steht, und dann hat der Heilige Geist so Freude an uns, dass er uns Dinge offenbart. Bitte, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist, steht so geschrieben. Da muss das irgendwo wahr sein und funktionieren, wenn es Gottes Wort ist, nicht? Ja. Und bei uns Dümmsten funktioniert es ein bisschen, nicht wahr? Ja. Und jetzt? Ein anderes großes Zeichen am Himmel? Ein Drache. Ja, gibt es auch ein Sternbild Drachen am Himmel? Achtung! Und die Form des Drachen am Himmel ist genauso verschlungen, ja? Kopf und Schwanz und so, also die Reihenfolge der Sterne, sie zum Sternbild des Drachen gehören, und umklammert das Sternbild des Drachen genau den Mittelpunkt der Sonnenbahn. Und das ist nur astronomische Aussage, was ich jetzt sage. Ne? Das nur nebenbei. Ein Drache, und jetzt der, ja, ne, versucht das Weib, weil es in Geburtswehen liegt, nicht? Dargestellt, das sagt jetzt die Schrift, den neugeborenen Knaben zu verschlingen. Ja, so. Als Zeichen am Himmel. Also als Stellung der Gestirne, Sonne, Mond und Planeten und was dazu gehört. Und das lesen wir weiter. Und es entstand ein Kampf im Himmel, ne, zwischen
Michael.
Für wen kämpft Michael? Auf der Seite Gottes und Christi zugunsten Israels, nicht? Und auf der anderen Seite kämpft der Drache und seine Engel, nicht? Aha. Also zuerst kommt das Zeichen am Himmel, nicht? Sonne, Mond und Sterne, stimmt genau überein mit dem, was im Unsichtbaren vor sich geht, nicht? Der Kampf im Himmel hat Gott angezeigt am Sternenhimmel, nicht? Für uns Erdbewohner, denen Gott die Augen geöffnet hat, für was die Dinge da oben Zeichen sind. Also nicht für unseren Charakter und unsere zuvor bestimmte Lebenserfahrung, positiv und negativ, uns zu beherrschen, nicht in dem Sinn, nein, sondern der Charakter eines Menschen wird gebildet im Mutterleib, sagt die Schrift. So, das ist sauber und klar. Und sein Ergehen ist nicht abhängig von den Sternen, nicht? Sondern vom Ratschluss Gottes, den er gefasst hat vor Grundlegung der Welt. Nicht? So. Die Sterne sind Zeichen und zeigen an, was vorgeht in der unsichtbaren Welt. So. Und jetzt wird dieser Kampf in der unsichtbaren Welt zwischen Michael und seinen Engeln einerseits und Satan und seinen Engeln andererseits entschieden, dass Michael siegt. Nicht? Und was geschieht jetzt? Jetzt wird Satan und seine Engel auf die Erde geworfen. Ne? Dann heißt, frohlocket ihr Himmel und ihr in ihnen zeltet. Ne? Ja. Das ist der gereinigt von der Macht der Finsternis und der Dämonen. Nicht? Wehe der Erde und ihren Bewohnern, nicht? Denn der Satan ist zu euch herabgekommen und es ist ihm gegeben, jetzt hört mal, was im Griechischen steht, auf die Erde geworfen ist es ihm gegeben, die ganze Ökumene zu verführen. Gibt es heute eine Ökumene? Mhm. Erdenweit, weltweit. In den Anfängen ausgezeichnet, nicht? In der Meinung, Christen sollten alle eins sein. Ne? Und je mehr es in die Hände von Machtmächtigen kommt, nicht? Ja, ist die Verführung durch Satan immer größer. Nicht? So steht geschrieben. Also, jetzt was haben wir vor uns? Am sichtbaren Himmel sehen wir etwas. So und so. Ne? Stimmt mit dem überein, was im Unsichtbaren vorgeht. Drache einerseits, nicht? Michael, und Israel, der für Israel kämpft. Was heißt denn ein Weib mit der Sonne bekleidet? Die Auslegung brauchen wir nicht selber zu suchen und zu konstruieren. Eines der letzten Verse im Alten Testament, Konfirmandenspruch meiner lieben Frau, heißt, über euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Wie heißt denn diese Sonne der Gerechtigkeit? Jesus Christus. Aha. Ein Weib mit der Sonne bekleidet heißt eine Heilskörperschaft aus Israel, ne? Die 12 Sterne sind die 12 Stämme, ne? Die an Christus schon glauben. Gibt es das jetzt? In der nächsten Zeit. Genau aus allen 12 Stämmen wählt Gott 12.000 Söhne Israels aus, also 144.000 Söhne Israels. Ne? Und das ist die Herrlichkeit. Ne? Israels, ne? Mit der Sonne der Gerechtigkeit bekleidet, also in der Gerechtigkeit Christi, in der Gnade Christi erfunden. Zeichen, Darstellung am Sternhimmel entspricht den Vorgängen in der unsichtbaren Welt Ja, und kommt dann auf der Erde auch noch etwas, fällt da auch noch etwas ab von dem, was angezeigt ist am Himmel und in der unsichtbaren Welt im Original vor sich geht? Merken die Erdbewohner dann auch noch etwas von den Vorgängen? Bitte, immer zuletzt. Immer zuletzt. Ja, was würden die Zeichen unserer Verkehrsampel nützen, ja, wenn die immer zu spät kämen, oder erst wenn das Unglück schon passiert ist, nicht? Ne? Zeichen, Warnungssignale, bitte, Orientierungssignale müssen funktionieren, bevor die Sache selber funktioniert. Ne? Ja. So gibt Gott das, was am sichtbaren Sternhimmel vor sich geht, ist immer bevor die Dinge auf der Erde erscheinen. Originalvorgänge in der unsichtbaren Welt, dargestellt am sichtbaren Sternhimmel. Da stimmt jetzt das mit dem Originalchronometer Gottes? Ist da ein Zifferblatt? Und ist das unser unsichtbares Werk, das genau miteinander übereinstimmt? Aber die Triebkräfte sind im Unsichtbaren, nicht auf dem Zifferblatt. Ne? Saubere Sache. Saubere Sache. Sonne, Mond und Sterne sind an unserem Ergehen genauso unschuldig wie die Zeiger an unserer Uhr. Ne? Da ist jede astrologische Betätigung ausgeschaltet. Ne? Die sind vollständig unschuldig. Ne? Die zeigen nur an, von Gott gesetzt, dass sie, Gott wusste alles, was er einmal bei den versammelten Hoheiten vor seinem Thron genehmigen wird und was er nicht genehmigen wird. Nach seinem Ratschluss zustande kommen wird und nicht zustande kommen wird. Konnte er also vorher ein Chronometer konstruieren, in dessen Ablauf schon alles, was kommen wird, nicht, festgelegt war. Nicht? Aber nicht den Charakter seiner Geschöpfe, sondern die können da drin machen, was sie wollen, bitte. Ja, und je nachdem führt Gott sie dann. Ne? Ja, und nicht wie die Sterne stehen. Ne? Wie die Sterne stehen, stimmt überein mit den Vorgängen in der unsichtbaren Welt. Und was da oben produziert, vor sich geht und gekämpft wird, oder auch positive Dinge, nicht? Kommen zuletzt auf der Erde die entsprechenden Erträge positiv oder Schrecknisse negativ. So. Und jetzt haben wir eben hier gelesen, nochmal 5. Mose 4, dass ihr euch nicht bücket vor dem Heer der Himmel, aha, vor dem ganzen Heer der Himmel, also nicht vor Sonne, Mond und Sternen soll sich Israel bücken, nicht? Aber vor welchem Heer der Himmel erst recht nicht?
Die dahinter steht,
nicht? Vor Geistern und Göttern und so weiter. Ja, da merken wir, die Sache ist sauber, nicht? Ich habe nämlich persönlich bei all diesen Riesenproblemen, die uns die Schrift vor Augen führt, nicht? Keine Ruhe, und wage nicht etwas zu sagen, solange ich nicht selber zur Ruhe gekommen bin, bis alles stimmt. Ne? Wiederum steht geschrieben, so, Widerspruch hier in der Bibel, Widerspruch hier in der Bibel, nein, nur habe ich es noch nicht verstanden. Ne? Und erst dann, und jetzt verstehen wir etwas besser, ihr sollt euch nicht vor ihnen beugen und ihnen dienen, welche Jehova, dein Gott, allen Völkern unter allen Himmeln zugeteilt hat. So. Hat Gott einen der Engelfürsten dem Volke Israel zugeteilt, der mit seinen Engelheeren für das Schicksal Israels verantwortlich ist? Michael. Gab es einmal einen Engelfürsten mit Riesenheeren und militärischen, geistlichen Unterabteilungen, die aus der unsichtbaren Welt wirkend das damalige Riesenweltreich der Meder und Perser kontrollierten oder betreuten? Ne? Gab es das mal? Daniel 10. Ne? Nach dem Weltreich der Meder und Perser kamen die Griechen zum Zuge. Unter Alexander dem Großen beginnend, hatte dieses griechische Weltreich auch einen Engelfürsten von Gott eingesetzt? Ja. Der Engelfürst von Griechenland mit seinen Heeren, Thronen und Heerscharen und so weiter. Ja. Und beide Engelfürsten, der von Medien und Persien und der von Griechenland, waren Antisemiten. Sehr einfach. Die wussten, dass Gott der Höchste bestimmt hat, nicht ihr großen Völker und edlen Völker und weisen Völker und weiß was für rechtskundigen Völker, euch habe ich erwählt, sondern wenn ich jemand oder etwas erwähle, dann wähle ich immer das Elendeste, Erbarmungswürdigste aus, nicht? Meine Herren, ich habe mich jetzt entschlossen, mich des nichtswürdigen Völkleins Israel, Juda, anzunehmen, persönlich. Und alle anderen Völker, die viel besser sind als Israel, die lasse ich noch unter den erschaffenen Söhnen Gottes, Fürstentümern und Gewalten. Und jeder einzelne von ihnen ist ein Gott, der über das Volk als Gott antreten kann und ihnen Religionen übergeben kann, so wie der jeweilige Gott es will, für gut findet. Bitte? Das ist die Antwort auf die Frage, warum hat ein Islam, warum haben die Inder, warum haben die östlichen Völker Religionen seit Jahrtausenden, die einfach nicht auszurotten sind und die ihnen unterstellten Menschengruppen oder Völker, nicht? Die sind heute lebendiger in ihrer Sache drin als die Christen halt. Ja? Ja? Weil Gott heute nicht persönlich selber regiert und angetreten ist und Christus auch nicht, den haben sie ja verworfen und die Christenheit auch bald nicht. So. Und Gott sagt, bitte meine Herren, ich dränge mich niemand auf, wer mich nicht will, braucht mich auch nicht zu haben, der kann aber alles andere haben, der kann Götter noch und noch haben, so viel er will. Stimmt's? Ne? Aber dann hat er die Götter, nicht er die Götter, sondern die Götter haben dann ihn, ne? Und die Völker. Und das ist eine Antwort auf die Frage, da soll es einen Gott geben, der die Liebe und Barmherzigkeit sei, und dann sieht es in seiner Schöpfung so schrecklich aus. Was heißt denn du zu reklamieren? Ja, der ist nämlich einverstanden. Ne? Hat gesagt, ja, jawohl, ja, gell du, ja. Ja. Wunderbar. Ja. Danke schön. Sehr fein. Ja. Ja. Die Antwort, warum sieht es so schrecklich, teuflisch, dämonisch aus auf unserer Erde im Sichtbaren? Und da soll ein Gott da sein, der die Liebe ist und so weiter. Naja. Der ist schon da, aber er hat Zeit und möchte einmal all seinen gewaltigen Geschöpfen, die er mit Hoheit und Ehre und Herrlichkeit und Gottsein versehen hat, denen gibt er mal Gelegenheit, jetzt zu zeigen, was sie können, nicht? Ja. Und wie weit sie es bringen. Ohne ihn, ohne Gott. Ja. Und er gibt ihnen noch Kraft und alles zur Verfügung. Ja. Und den Beweis dafür, dass unser Gott erschaffene Wesen Götter nennt, wenn er den zum Erzfeind gewordenen, ehemaligen, schirmenden Gesalten Cherub, den er als Erstling der Schöpfung geschaffen hat, zum Satan geworden, durch Überheben des Herzens, wenn er den bis heute ehrt mit seinen höchsten Gottestiteln, er ist, solange dieses böse Zeitalter währt, der Gott, griechisch Theos, der Titel unseres Gottes, Theos. Und unser Gott ehrt seinen Maximalgegner, Satan. Er ist der Gott, Theos, und Achon, übersetzt mit Fürst, dieses Zeitalters und des Kosmos sogar. Der Fürst des Kosmos, des Weltalls. Stellt euch vor. Ja, wenn er den Satan, nicht, Gott nennt, ist dann für uns denkbar, dass er anständige Engelfürsten auch zu Göttern erhoben hat. Ne? Wie viel mehr, muss man sagen. Schön. Herrscht Satan heute noch? Nach zwei Tagen Gottes, 2000 Jahren noch. Ne? Darf ich mal schnell einen Vergleich bringen? Habe ich, das war das hier, als ich da drauf, drauf hingedeutet habe, Jakob Esau, ne? Christus Satan, ne? Nicht? Hier nicht? Ah, das war in Zürich, gut. Na, dann darf ich da keinen Vergleich machen. Dann müsste die die Einführung vorhanden sein.
Aber wir haben ja drei Kassetten.
Überschrieben mit?
Jakob Esau.
Jakob Esau als Modelle für Christus und ausgerechnet, ja, der Jakob, Modell für Christus, das passt uns gar nicht. Und ausgerechnet der flotte Jägersmann, Modell für Satan. Ne? Dabei ist Jakob unschuldig, dass Gott ihn als Auswahl für Christus gewählt hat. Und der Esau ist unschuldig, dass er von Gott gewählt wurde. Ich für mich bin überzeugt, Gott belohnt mal den Jakob und den Esau, dass sie herhalten mussten, um für alle Frommen zu allen Zeiten Anschauungsobjekt sein, dass sie das Verhältnis Christus-Satan geistlicherweise verstehen konnten. Nicht wahr? Ja. Also unser Gott ist noch viel wunderbarer, als ich jetzt gesagt habe. Nicht? So. Die Antwort auf die Frage. Ja. Sie verbat unters Gottes die 12 Sternbilder. Das Weib mit der Sonne bekleidet 12 Sterne oder Sternbilder in ihrer Krone. Verstehen wir jetzt, ne? 12 Sternbilder in ihrer Krone. Sternkippen, ne? 12. Und die 12 stellen ja was dar, ne? Bei dem Weib mit der Sonne bekleidet, die 12 Stämme Israels. Sehen wir jetzt nur ein paar Worte in Offenbarung 12, sagen uns wieder, dass Sternbilder, die 12 mit den 12 Stämmen Israels, auch da zusammengewoben sind, nicht? Von Gott. Wenn wir also gelesen haben, warum soll jetzt Israel sich mit den anderen Göttern und Engelfürsten und den sie anzeigenden Gestirnen nicht befassen? Ne? Warum? Weil Gott sagt, ich habe euch, Häuflein Israel, Wurm Jakob, nicht? Ich habe euch bis zu mir selbst jetzt gebracht. Ihr erstes Gebot, ihr braucht keine anderen Götter mehr neben mir zu haben, wie alle anderen Völker und alle anderen Menschen. Ihr dummen Kerle, merkt ihr denn nicht, was das für eine Gnade ist? Nicht? Nicht? Und die dummen Kerle, wollte ich sagen, nicht? Ja. Wir haben gefunden, ja, die anderen Götter, ist halt doch eine wunderbare Sache mit ihren Festen und mit ihren und so. Nicht? Ja. Ich habe euch herausgerissen aus der Verhaftung, nicht, dieser Götter, nicht, und habe euch bis zu mir gebracht. Ihr dürft es als vorerst einziges Volk auf der Erde in dem gegenwärtigen Zeitalter, also im letzten Zeitalter des Gesetzes, ihr dürft es direkt mit mir, dem einzig wahrhaftigen Gott, dürft es zu tun haben. Ja. Ihr braucht, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ihr sollt euch nicht, Achtung, Psalm 81, vor einem Gott des Auslandes, der Nationen beugen. Ja, das steht, ne? Als Gott diese Hoheit den Götter zu Göttern erhoben hat, nicht? Ehrt er nachher jeden Einzelnen als Gott dieses Volkes, Gott dieses Volkes. Gott des Riesengebietes im ganzen Weltall, den Gott dem zugeteilt hat, darf er als Gott antreten und als ein Sohn des Höchsten, nicht? Verfügen. Aha, zurück zu 1. Könige. Ich sah Jehova auf seinem Throne sitzen, Kapitel 22, 19, und alles Heer der Himmel bei ihm stehen. Das sind die Repräsentanten aller Heere im Weltall. Und jetzt zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Gibt es auf der Erde auch so ähnliche Situationen? Dass da ein Präsidium vorsitzt, und dass da zu seiner linken und zu seiner rechten so Abgeordnete sind. Gibt's das auch auf der Erde?
Mhm.
Parlament, ne? Abgeordnetenhaus, also Regierungschef, ne? Und zu seiner linken sind die Roten und zu seiner rechten sind, was für welche? Schwarze oder? Grüne. Ja, bitte. Stimmt das auch, Vorgänge in der unsichtbaren Welt und dann noch zuletzt auf unserer Erde unten? Was geschieht? Der Vorsitzende, der Herr, spricht. Wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Der gottlose König. Das ist der Beschluss Gottes des Höchsten. Also er gibt das Traktandum bekannt, nicht? Meine Herren, es handelt sich heute darum, ich habe beschlossen, der gottlose König muss sterben, ich gebe ihm die Ehre, dass er als Kriegsmann fallen darf, nicht? Wie soll das geschehen, meine Herren? Was lesen wir weiter? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Also, nun werden verschiedene Anträge von links und rechts vorgetragen. Der eine sprach so, der andere so. Da trat ein Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden. Und Gott spricht, wodurch? Auf welche Weise? Und Sie müssen genau kundtun, was Sie wollen. Und er sprach, ich will ausgehen, will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Das sind falsche Propheten. Von welcher Seite kommt dieser Geist? Von links oder von rechts? Von links. Lügengeist. Und er sprach, Gott, du wirst es tun. Gott gibt ihm die Genehmigung. Und so geschah es. Jetzt war Ahab orientiert. Ne? Das hätte er noch Buße tun können. Ne? Nein, war aus. Also, was haben wir vor uns? Ein Vorgang in der unsichtbaren Welt. Erstens genau das, der Glaube, den Gott erst als Glaube anerkennt, beginnt dort, wo unsere dem gefallenen Menschen zur Verfügung stehenden Sinne sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, ne, nichts mehr wahrnehmen können. Erst dort beginnt das, was Gott Glauben nennt. Dinge, die nur durch Glauben erfasst, erkannt, verstanden werden können. Und das ist wiederum nur möglich durch den Geist Gottes, der nötig ist, dass der geschenkt wird. Denn der natürliche Mensch vernimmt wie viel vom Geiste Gottes? Nicht. So wie er geboren, in diese Welt geboren worden ist. Ein Vorgang in der unsichtbaren Welt. Aha. Ja, wie beginnt denn das Glaubenskapitel Hebräer 11? Erstens, so ist nun der Glaube wohl die Festung der Hoffenden, ne? Unerschütterliche Grundlage der Hoffenden. Ne? Und jetzt kommt zweiter Teil. Ein Bloßlegen der Natur, der Vorgänge, die man nicht sieht. Der Ungläubige sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und das Wort Gottes sagt, du kannst nur dort glauben, wo du nichts mehr siehst und nichts mehr wahrnehmen kannst mit deinen Sinnen. Das durch das Wort Gottes begegnet und du jetzt das Wort Gottes, anstatt dich daran zu ärgern, staunend für dich nehmen kannst. Da beginnt der Glaube. So. kann ich etwas hoffen, was ich in der Hand habe. Ja. Und so kann ich nichts im Glauben wahrnehmen, was, also was ich sehe, hat einer unserer Brüder mal vor Professoren und Lehrern, vor sehr klugen Leuten, das Thema Vortrag gehalten, was ist göttlich, biblisch, echter Glaube? So. Gut, hat seine Ausführungen abgeschlossen. Damals hatten ja die Herren unsere Zwiebeln da in der Uhrentasche hier, nicht? So große Uhren und so dicke. Nicht? Nimmt er es an einer Kette, nimmt er die heraus und sagt, so meine Herren, glaubt ihr, dass das eine Uhr ist? Allgemeiner Widerhall, jawohl! Meine Herren, ihr habt absolut nicht verstanden, was Glauben ist. Da haben die gewusst, was Glauben ist, ne? Was ich sehe? Ja. Da sage ich, ich glaube, weil ich sehe, ne? Das ist nicht die göttliche Art des Geistes. Ne? Ja. Ja. Und ist mit der Hoffnung genau gleich. Ne? Wenn wir lesen, Abraham hoffte wieder Hoffnung. Dort, wo die menschlicherweise jede Hoffnung ausgeschlossen war, glaubte er und hoffte er, einfach, weil Gott ihm, weil Gott der Allmächtige ihm das Unmögliche verheißen, zugesagt hat. Eben, und dann lesen wir noch im Neuen Testament, Abraham, als er diese Glaubensgröße ausübte, Gott gegenüber, ne, lesen wir noch, er wurde, der Vater Abraham, bei dieser Prüfung, das Unmögliche zu glauben, zu hoffen, wurde er im Glauben gestärkt, wodurch, jetzt kommt etwas, wodurch, wurde Abraham gestärkt durch Gott, dass er das Unmögliche, was Gott ihm jetzt verheißt, dass er mit 100 Jahren und seine Frau 90 Jahre alt noch zeugungsfähig werde und sie empfangs- und geburtsfähig werde. Wodurch wurde er gestärkt? Blicke mal gen Himmel, du alter Chaldäer, nicht? Denn also, wie ich Sonne, Mond und Sterne geschaffen habe und ihre Ordnungen, also wird dein Same sein. Da war der alte kalte Herr, der konnte gar nicht anders. Ja, wenn der das alles geschaffen hat, mir das sagt, selbstverständlich. Selbstverständlich. Kleinigkeit bei dem ist so. Kommt gar nicht zweifellos sowas in Frage. Ne? Also, wodurch wurde Abraham gestärkt? Dass er das unglaubliche Glauben und lebendig hoffen konnte. So von ganzem Herzen glauben konnte, dass Gott ihn augenblicklich ohne Werke und ohne irgendeine Bedingung in göttliche Gerechtigkeit versetzte. Und Gott rechnet es ihm zu als Gerechtigkeit. Er steht in göttlicher Gerechtigkeit, weil er das Unmögliche menschlicher sei. Sofort von ganzem Herzen geglaubt hat. Aha, Achtung, jetzt haben wir etwas. Das Gesetz vom Sinai verbietet, sein Angesicht den Himmel zu richten, Sonne, Mond und Sterne anzusehen. Und was macht der Glaube? Der Glaube, der uns in Christo geschenkt ist, der wird, wenn er Sonne, Mond und Sterne anblickt, wie wir jetzt, nicht? Gestärkt im Glauben, so gestärkt im Glauben, dass wir diesem Gott wirklich, was ich gestern Abend wagte zu sagen, langsam fähig werden, ihm ein unendliches Vertrauen entgegenzubringen. Die unmöglichsten Dinge nicht nur für möglich zu halten, sondern für selbstverständlich ist es so. Bis zu jenem Tag, jener Stunde, wo Gott sein wird, alles in allem. Nun, noch eine Kleinigkeit. Hab gesagt, um 11 Uhr machen wir Schluss. Heute. Ja. Und das ganze Volk murrte, oder ist? Eine Kleinigkeit. Wie die 12 Sternbilder mit den 12 Stämmen Israels übereinstimmen. Ich habe Kostprobe genommen. Benjamin soll mit dem Sternbild Zwillinge übereinstimmen. In jedem Hauptsternbild sind je drei Sterngruppen und Untergruppen. Im Sternbild der Zwillinge heißt die eine Untergruppe der große Hund, der kleine Hund und der Hase. Na, blöde Namen für Sterne, nicht? Benjamin, wissen wir von der Sonntagsschule her, von den 12 Söhnen Jakobs, der Jüngste. Benjamin, der Zwölfte, nach der Geburt, war der Nachfolger des seines Vorgängers namens, der Elfte war Josef. Und ausgerechnet die Frau, die Jakob in Liebe ausgewählt hat, ne, die wurde zuletzt empfangsfähig. Ne. Zuerst die von Laban ihm unterschobene und dann die zwei Mägde der beiden Frauen, ne, bekamen Söhne und die Auserwählte zuletzt. Aber der Erste war Josef, wunderbares Vorbild auf Christus als Christus, der Erstgeborene. Und Benjamin war der Letzte und Jüngste. Ne. Also wir haben den Erstgeborenen in Christusdarsteller in Josef und haben in Benjamin den Darsteller als den Letzten. Benjamin, und so ist der Apostel, der Letzte der Apostel, Paulus, ist aus dem Stamm Benjamin. Nicht? Also wie die Sache da stimmt. Gut, das hat mich also jetzt besonders interessiert, begreift ihr. So. Josef ja auch hier gerade daneben. So. Benjamin, ja, Zwillinge, kommt das Wort des Sternbildes der Zwillinge überhaupt in der Bibel vor? Hm? So, bei Paulus sogar. Was? Das letzte Schiff, das Paulus auf seiner letzten Reise, nicht, nach dem Schiffbruch auf Malta, nicht, bestieg er dann wieder ein Schiff, nicht? Voll Weizen aus Ägypten. Und warum fügt jetzt der Geist Gottes hier eine Bemerkung hinzu, die der Bibelleser, besonders ein Bibelkritiker, denkt, ja, wieder sowas, ne? Das soll Wort Gottes Wort sein. Ein Schiff aus Ägypten mit ägyptischem Weizen, und jetzt, welches das Sternzeichen der Dioskuroi der Zwillinge trug. Was geht das uns an, was das Schiff für ein astrologisches Zeichen hatte? Ne? Hat sich wieder in die Bibel verirrt, natürlich. Ne? Also ihr habt mich verstanden. Ne? Nicht, dass ihr sagt, es hatte sich etwas in die Bibel verirrt. Ne? Bruder Muhl hat gesagt, ja, ja. Wohl das hat er jetzt gesagt, ne? Aber kommt darauf an, wie es zu verstehen ist. Ja, ob positiv oder spöttisch. Ne? Eigenartig. Ne? Sternbild der Zwillinge. Wer ist denn auf diesem Schiff vor Gott die Hauptperson? Ohne Zweifel. Der Paulus. Ne? Dem haben wir alle da bei der Katastrophe alles zu verdanken. Ne? Ja. Das auserwählte Rüstzeug Gottes für die Nichtjuden, für die Nationen, die ohne Verheißung und ohne Gott in der Welt waren. So. Gut, Benjamin. Was heißt denn Benjamin auf Deutsch? Ben heißt Sohn, Jamin, meiner Rechten. Wer hat dem neugeborenen Benjamin diesen Namen gegeben? Achtung, der Vater, Jakob. Ja, was ist mit der Rahel, die ihn geboren hat, den Benjamin? Erstens, ist Benjamin der einzige der Zwölf, also der Letzte, der nicht in Mesopotamien geboren worden ist, also beim Schwiegervater Laban, nicht? Alle elf sonst, ne? Sondern erst im Lande der Verheißung wurde Benjamin geboren von der Frau, die Jakob auserwählt hat in Liebe. Ne? Und was geschieht? sie stirbt anlässlich der Geburt mit unheimlichen Schmerzen und sie nennt ihn wie? Ben Omi, Sohn meiner Schmerzen, sagt die Mutter. Und Jakob sagt, nein, nicht Sohn meiner Schmerzen, das ist der Sohn meiner rechten Frau. Das war ihm natürlich wichtig, dass er noch ein zweiter da war, Sohn meiner rechten. Ja, welches ist jetzt der rechte Name? Bitte?
Beide.
Ist hier schon ein Zwillingspaar in der Namengebung da? Mhm. Die eine sagt, so meiner Schmerzen, und der andere, also die Mutter, nicht? Und der andere, der Vater, sagt so, nicht? Sohn meiner Rechten. Also da haben wir schon eine Spannung. Nicht? Und bei diesem Darsteller ist beides vorhanden. War der Paulus ein Sohn der Schmerzen? Ganz verwandt mit Josef, wie Christus? Merken wir jetzt, dass dieser Apostel namens Paulus, Saul von Tarsus vorher, nicht? In einer größeren, engeren, geistlicheren, göttlichen Verbindung mit Christus steht als die Zwölf, als die anderen Brüder. Ja, bitte, ist nichts zu machen. Nur die zwei sind aus dem gleichen Mutterschoß geboren.
Bitte Kassette wenden.
Zwei sind aus dem gleichen Mutterschoß geboren. Nur die zwei. Und die zwei werden von den anderen nicht verstanden. Schwer. Ne? Sogar Petrus. Paulus lief. Ne? Wovon etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Unbegreiflich. Dass jetzt Christus des Gesetzes Ende sein soll, können wir nicht verstehen. Denn wir sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind einfach für das Gesetz. Ne? Nichts kapiert. Und was Gott da getan und vollbracht hat. Also, wie geht's weiter? Wie hieß denn der erste König in Israel? Saul. Was heißt Saul im Hebräischen? Sheol. Was bedeutet Sheol? Tod. Totenreich. Wie begann Saul? Sheol. Eines Hauptes länger als alle anderen, strahlende, herrliche Person. Mann, ja, das war ein Tipp für einen König Israel. Ja. Anfangs Gesalbt, das Volk beschirmend unter dem Wohlgefallen Gottes, und dann kam Überhebung des Herzens, und was war die eigentliche Ursache bei Saul, dass er so schrecklich enden musste und keine Gnade mehr fand vor seinem Tode? Weil er die Gefäße der Begnadigung durch Josua, die verfluchten Kanaaniter, die Gibeoniter, getötet hat. Hat Gott anschließend, aber erst in den Tagen David, weil Saul schon nicht mehr lebte, eine dreijährige Hungersnot auf ganz Israel gelegt, weil Saul die Gibeoniter, die Josua begnadet hat, nämlich getötet hat. Dabei hat er sie gar nicht getötet. Er hat nur da drin beschlossen, in meinem ganzen Königreich Israel existiert eines Tages kein einziger Gibeoniter mehr. Weil die Kerle da, die unbeschnittenen Kanaaniter, haben unseren Helden Josua betrogen und belogen und unsere Fürsten zum Schwur verleitet und so weiter. Nicht. Der hat menschlich ideal überlegt und gedacht, aber fleischlich menschlich. Und hat nicht gewusst, was es heißt, wenn ein Sünder durch den großen Josua, Jesus nämlich, begnadet worden ist, dass der in unantastbarer göttlicher Gerechtigkeit dasteht. Und wer nur daran denkt, ein Gefäß der Begnadigung Gottes nur anzutasten, hat die Gnade, die ihm gegeben, zugedacht ist, verscherzt. Mal für, solange die Gerichtszeiten dauern. Ganz ernste Dinge. Aha, aber Saul, aus dem Stamm Benjamin. Also ganz satanisch links gerichtet. Ja, haben wir noch einen da in der Gegend, der genau das Gegenstück war, den Saul umbringen wollte, wie er den David umbringen wollte. als seinen eigenen Sohn Jonathan. War Jonathan auch aus dem Stamm Benjamin, wenn Saul sein Vater war. Seht ihr? Benjamin, nicht Zwillinge. Und zwar Zwillinge, die genau gegenteiligen Charakter sind. Gibt es sowas? Was waren denn Jakob und Esau? Waren das Zwillinge? Der eine war noch nicht mal draußen, kam schon die Hand vom zweiten, nicht? Die Verse umklammert vom Vorgänger. Nicht? Waren Zwillinge, Jakob und Esau? Und wie? Waren sie aber genau gegenteiliger Funktion? Das bedeutet Zwilling. Einerseits von einem Vater, von einer Mutter und doch ganz verschiedener Natur. Bitte. Was war Esau? Edom? Ein Jäger. Was war Jakob? Ein Hirte. Funktion der beiden? Der Jäger jagt allen nah und erledigt es, dumm, tot. Ne? Und was macht der Hirte? Ja. Das Hinkende richtet er auf und das Lahme stärkt er. Genau das Gegenteil. Ist das ein Unterschied? So. Jetzt haben wir schon bei der Geburt Zwilling. So, Zorn meiner Rechten, Zorn meiner Schmerzen. Wir haben den Schaul, Benjamin und haben den Jonathan. Jonathan und David waren das voll. Eine Freundschaft hat die Welt nie mehr gesehen. Da verband sich die Seele Jonathan mit der Seele David. Sie waren ein Herz und eine Seele. Aber beide aus Benjamin, Zwilling. Wie geht es weiter? Gibt es wieder einen Saul im Neuen Testament? Saul von Tarsus. Der war in den Anfängen was? Seines Lebens. Ein reißender Wolf, der in die Herde des guten Hirten einbrach und der riss, wer ihm in die Klauen kam. Und wie war es im zweiten Teil seines Lebens? Benjamin? Ja, das Gegenteil. Da teilte er göttliche, unausforschliche Deute aus. So. Benjamin Zwilling. Und die letzten Funktionäre war Satan einmal Schirmen der Kirche. Jawohl, gesalbt. Jawohl. Wer ist wirklich der schirmende Gesalbte? Christus. Sind die auch so? Da merken wir etwas. Und dafür sind die alle anderen nur Vorbilder. So. Aha. Also, Benjamin Zwilling. Stimmt die Sache grundsätzlich mal überein? Jawohl. Wir schließen ab. Was haben im Sternbild der Zwillinge der große Hund und der kleine Hund? Da haben wir einen, nicht? Und der Hase und so. Bitte, ihr seid ja nicht nur in der Sonntagsschule, also was heißt das? Ja. Also, gibt es in der gesamten Menschheit auch eine göttliche Dreiteilung? Gibt es Semiten, Hamiten und Japhetiten? Jawohl. Weit mache es Gott dem Japhet, der große Gott. Nennt denn die Schrift die Nationen Hunde? Jawohl. Bitte? Es ist nicht gut, dass man das Brot nehme und es den Hunden vorwerfe. Dass Jesus den Weib da in der Grenze nach Tirus mit Sidon hat. So. Darf ja nicht stehen bleiben? Und draußen sind die Hunde, nämlich die Nationen, die noch der Heilung bedürfen. Dann, ne? So, dass wir merken, wir bewegen uns nicht in unseren eigenen frommen Gedanken, sondern wir sind ganz nur im Worte Gottes zu Hause. Gut. Seit mache es Gott den Jaffe. Was ist das für Nationen? Ja? Die kultivierten also Nationen, sagen wir mal die Weißen da in Europa und im Westen. Ja? Und auch noch bis nach Asien hinaus. Seit mache es Gott dem Jaffe. Gepriesen sei der Gott Sem. Gepriesen sei der Gott Sem. Und dann, wenn wir sagen, reden von Antisemiten, das ist gar nicht richtig. Denn es gibt heute sehr viel semitische Nationen. Perser und also im Orient und alle Araber und das sind alles Semiten. Alles ganz klar. Sogar Hebräer sind da vermitteln. Aber was ist gemeint, wenn wir von Antisemiten berichten hören? Die sind ja nur gegen Juda, die sind ja nur gegen Israel, speziell gegen Juda. Und die schlimmsten Antisemiten sind die Semiten selbst, die übrigen, die nicht israelitischen Semiten. So. Jetzt, der kleine Hund sind die nicht israelitischen Semiten. Sie sind eine kleinere Völkergruppe und die Hasen, was bleibt übrig? Hamiten, Hamiten. Ja. Sind die Neger als Sklaven ja, verfolgt worden von den Japhetiten? Ja. Ja, da haben wir es. Und jetzt ist Paulus mit dem Zeichen der Dioskuren auf dem letzten Schiff. Das heißt, Paulus, du segelst jetzt zum letzten Mal ja, unter dem Zugehörigkeitszeichen. Ja. Stamme Benjamin, hinfort, jetzt kommt er nach Rom, nicht? Und sagt dort, hinfort wende ich mich zu den Nationen, weil ihr Juden nicht hören wollt. Das heißt zu den Hunden, zum Großen, Kleinen und zu den Haaren. Halleluja, Amen. Kann ich die Himmel erzählen? Ja. Ja. Dieses Thema und auch die Sterne. Teil des Ausspruches Gottes bei der Erschaffung der Gestirne. Und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne. Bei der Gelegenheit habe ich gelegentlich den zuhörenden Geschwistern einen kleinen Schreck eingejagt, indem ich das, was ich jetzt ausgesprochen habe, wie es da steht, eben nicht ausgesprochen habe, sondern ich habe gerade gesagt, liebe Geschwister, wisst ihr auch, dass Gott die Sonne gar nicht geschaffen hat und den Mond auch nicht? Natürlich große Spannung, Verlegenheit, ja. Oder Mul, was ist los mit dir? Ne? Ja, gut, lesen wir einmal. Und Gott schuf nicht die Sonne, sondern das große Licht und das kleine Licht. Ja, also von Sonne und Mond steht nichts da. Ja, warum nicht? Warum steht nicht Sonne und Mond da? Weil Gott, so wie die Sonne heute scheint, so hat er sie nicht geschaffen. So wie sie heute scheint, hat er sie schon in der Licht- und Strahlkraftstärke herabtransformiert, um des Falles des Menschen willen, der ganzen dem Menschen unterstellten Schöpfung. Der gefallene Mensch konnte die ursprüngliche Strahlkraft nicht mehr ertragen. Nicht? Und wenn wir daran denken, der ich im Anfang das Ende verkünden, wie ist dann im tausendjährigen Reich die Strahlkraft der Sonne? Siebenmal heller, bitte. Das ist wieder das große Licht dann. Ne? Das, was war. Ne? Die können es dann wieder ertragen. Ne? Das sind ja ganz neue Naturgesetze. Und tausendjähriges Reich ist Rückschaltung auf die Zustände im Paradies vor dem Fall. Das ist der Schlüssel, wenn wir wissen, wie es dort war. Ne? Adam und Eva hatten äonisches Leben. Sie hätten nie sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten, ist klar. Ne? Aber sie hatten noch kein Leben aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, wie der Sohn Gottes, Jesus Christus. Wer aus Gott gezeugt und geboren ist, und das ist bei uns vorerst auch der Fall, nur nach dem neuen inneren, verborgenen Menschen des Herzens, den Gott samenmäßig mitten in den Atem hinein gesät hat, ne? Da gilt, der ist aus Gott gezeugt und geboren, und je mehr der Äußere fällt, wird der Innere von Tag zu Tag erneuert und belebt, und in diesem neuen Samen Gottes, und das ist der Christus, der Same, Jesus Christus ist der Same, schreibt Paulus im Galaterbrief, ne? weil er, Christus, es sich hatte fallen lassen, nicht, als Weizenkorn in die Erde gesät, geworfen zu werden und da zu ersterben, bringt er jetzt viel Frucht, das heißt, es hat da viel Samen, also in uns allen lebt Christus, bitte. Nicht? Weil jetzt er nicht nur 30, 60, 100-fältig, sondern er als Sohn Gottes unendlich vielfältig, nicht? Hat er jetzt sich vervielfältigt. Und so ist der Gottessame, der in uns gelegt wurde, eine Gotteszeugung, Achtung, nichts Geringeres als das, was der Heilige Geist bei der Maria gemacht hat. Jesus Christus da hinein, als Kraft, als Same hineinzulegen, bitte. So hat jetzt der Heilige Geist bei uns einen Samen hineingelegt, welcher ist Jesus Christus. Denn Christus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Da ist kein frommer Spruch, wo nichts hinten und vorn dran ist. Ne? Bitte. Da ist der Mutterboden, der ist bei uns sehr gut, weil wir mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben sind. Ne? Das ist von Gott auch alles schon guter Mutterboden geworden. So, ja. Was vollständig erstorben ist, nicht wahr? Und verrotet und so. Also, und jetzt noch etwas. Dieser neue innere Mensch, der aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, nur der, von dem gilt, was Johannes wagt, zweimal zu schreiben, wer und was aus Gott gezeugt und geboren ist, kann nicht sündigen. Ist das etwas anderes als das Leben, das Adam und Eva hatten? Konnten die sündigen? Also hatten sie noch nicht das Leben, das mit Christo in Gott ist. So. Und die Masse der Menschen im tausendjährigen Reich, die haben auch noch nicht das Leben. Nur die im tausendjährigen Reich Herrschenden, nicht? Also Christus sowieso, die 12 Apostel, die auf 12 Thronen sitzen, auch. Die 70 Apostel, die er damals zu den Nationen gesandt hat, auch. Und alle, die auferstehen, nicht? In Christo auch. Und die herrschen dann, nicht? Aber die Masse, nicht? Derer, da heißt, der Heilige Geist ist ja nur ausgegossen über alles Fleisch, nicht innewohnen bei der Masse, nicht? Also mit einem Wort. Und dann heißt es, da haben wir es ganz einfach quittiert, die ganze Erde wird sein wie Eden der Garten Gottes, nicht? Da haben wir den Hinweis, dass die Zustände vom tausendjährigen Reich jetzt nur global die sein werden, wie sie dann im kleinen Gärtchen Adam und Eva, nicht, waren. Nicht? Da war ein Paradies. Nicht? Und es wird die ganze Erde so sein. Dort waren sie der erste Mensch Adam, dann Adam und Eva und jetzt eine ganze Menschheit auf dem ganzen Erdenrund. Aber die charakteristischen Lebensgegebenheiten sind im tausendjährigen Reich für die Masse der Nutznießer, die, nicht? Und die haben auch nur wieder ewiges, das heißt äonisches Leben. Und wer es noch nicht gehört hat, soll es jetzt hören, nicht? Trotz das Thema heißt und auch die Sterne. Ja, wir sind ja bei der Sonne hängen geblieben und das ist gar nicht übel. Soll es hören, ewiges Leben ist nicht das, was man uns eingeimpft hat, unendliches Leben. Ewiges Leben heißt wieder ein Leben für die Zeiten der Zeitalter, solange diese Schöpfung geht. Ja. Und während dieser Zeit, der Zeitalter, der Äonen, nicht äonisches Leben, da haben leider, ich weiß nicht, wer da eigentlich verantwortlich ist für diese große Katastrophe, die angerichtet worden ist, nicht? Dass der Begriff im Hebräischen Olam und im Griechischen Äon mit dem Begriff von unendlich verquickt worden ist. Nicht? Das haben gewisse Kirchenväter, nicht, die es nicht mehr genau genommen haben, oder eben die Verdammnis, die unendliche Verdammnis, weil das sei nicht das Recht, nicht? Weil sie sich ja bekehrt haben, sollen die anderen nur schmachten in Ewigkeit, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, nicht? Katastrophe, nicht? Aber Willi, deshalb darf ich jetzt nicht weiter schimpfen, denn auch das ist ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes, dass diese Verwirrung zustande kommen durfte, oder musste, genau. So. Aha. Die eine erste Masse kommt durch Auferstehung, wo wir lesen, viele, die im Staube der Erde schlafen, viele Söhne Israels natürlich, und andere Gottesfürchtige, nicht? Bitte. Was muss Petrus lernen bei Cornelius? Jawohl. Dass Gott jeder Mensch, der ihn sucht und fürchtet, wie ein Cornelius, ein unbeschnittener Heiden ist, ein römischer Militärmann, nicht? Wohlgefällig ist vor Gott, nicht? Und dem ewiges Leben gibt, aber noch nicht was für Leben. Noch nicht unauflösliches Leben. Nicht?
Da haben wir eine Verfestigungsstand,
haben wir gereicht. Ah ja, bitte, ja. Gut, also. Es nur noch das. Jeder, der heute an Christus glaubt, hat ewiges Leben, nicht? Bekommt zuerst das Verlorene durch den Ungehorsam Adams, nicht? Verlorene Leben, nicht? Wieder zurück. Es ist da in den Zustand, nicht? Der Unschuld und der Gemeinschaft mit Gott zurückversetzt, was bis vor dem Fall war. Nicht? Und muss nicht mehr sterben, solange die Äonen dauern. Aber in dieser Zeit wird er durch den Geist Gottes noch eingeführt, dass wenn die Äonen ihren Abschluss gefunden haben, er auch fähig ist, jetzt unauflösliches Leben zu bekommen. So. Ja. Und nun, bei uns ist es so, dass Gott gerade ganze Sache macht.
Aber auch bei denen, die dann vom ewigen Leben
ja, übergehen in
die Welt, die erfahren dann die
Neuigkeit. Jawohl, jawohl, ja. Ja, aufs Gewaltigste dann, endgültig, ja. Ja. Also, Sonne, großes Licht, und dass das richtig ist, dass der Ausdruck, Gott schuf das große Licht, die Sonne stärkere Kraft bedeutet, Strahlkraft bedeutet, als die der Sonne, ne? Haben wir bei der sogenannten Bekehrung des Paulus. Und als wir nach Damaskus zogen, umstrahlte uns ein großes Licht, genau jetzt was war, das den Glanz der Sonne übertraf. Ihr wisst ja, ich habe keine Ruhe, wie lange nicht, als die Probleme und die Fragen mir eindeutig aus der Schrift und sonst von irgendwoher beantwortet und gelöst sind. Noch eine ganz kleine Bemerkung. Warum heißt nicht Gott schuf den Mond? Also bei der Sonne ist schon klar, ne? Er schuf ein großes Licht. Ne? Also ist dann schon die spätere Sonne, nicht? Aber nicht so, wie sie heute ist, sondern wunderbar war die. Ne? Aber als Gott sie schuf. Ja, es ist ja ein Zeichen für Christus. Schuf Gott dann die Sonne wunderbar. Ne? Ja, und warum hat Gott den Mond nicht als Mond geschaffen, sondern als kleines Licht? Das heißt, weil er den Satan nicht als Satan geschaffen hat, wie gelehrt wird bei gewissen unheimlichen Lehren, nicht? Sondern als kleines Licht geschaffen hat. Nicht? Als schirmender, gesalbter Kirch. Merken wir, das fängt schon auf dem ersten Blatt der Bibel an, wenn man lesen kann und allem glaubt, was da steht und alles beachtet. Ne? Ist die Sache ganz klar. Ne? Der aus dem Kleinen, wie die Sonne herabtransformiert wurde, nicht um der Schwachheit des gefallenen Geschöpfes willen angepasst. Ne? So ist Mond geschaffen als kleines Licht, Licht, nicht Finsternis, ne? Licht, wurde dann zur Finsternis. Und ganz abhängig von der Sonne, nicht? Ja? Überhaupt noch Licht reflektieren zu können. So. Aha, wir sind also doch bei unserem Thema, Sonne, Mond, nicht? Ja. Jawohl. Halt. Ist gut, liebe Schwester, dass du die Frage stellst. Im Hebräischen und Griechischen heißt Schlange der Schlange. Ihr Schwestern seid fein raus in dem Fall, nicht wahr? Naja, die Eva wurde nur von der Schlange verführt, nicht wahr? Jawohl. Natürlich, ja, ja. Da hat dein Herz sich erhoben, ob deiner Schönheit, ob deiner Weisheit, und du sündigst es und du kamst zu fallen. Ja. So. Wir haben gesehen gestern, das Gesetz vom Sinai verbietet dem, der unter diesem Gesetz ist, sein Angesicht gen Himmel zu richten. Dem Glauben gebietet Gott selbst, sein Angesicht gen Himmel zu richten und im Glauben dadurch gestärkt zu werden, um die für Menschen unglaublichsten Zusagen und Weisungen Gottes sofort glauben zu können. Also, wenn wir im Glauben unsere Angesichter gen Himmel richten, das ist ja heute, wollen wir uns fleißig üben, denn wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, nicht wahr? Sie haben schon reichlich angefangen zu geschehen, was Mächte der Finsternis und der Dämonie heute auf dem Erdenrund betrifft, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, da sollen wir unsere Haltung emporheben. Nicht wahr? Ja. Der Glaube gebietet durch Gott. Dann dürfen wir noch einen Blick tun in die Fülle der biblischen Zeugnisse, im Blick auf Sonne, Mond und Sterne, was die Bibel da sagt, und beachten, wenn ich immer wiederhole, Sonne, Mond und Sterne, die Stellung und der Gang der Gestirne im Weltall bilden den Originalchronometer Gottes. Dürfen wir noch weiterfahren? Er ist auch, der Sternhimmel, die Lichtsignalanlage Gottes, die alles anzeigt, was im Weltall, im Unsichtbaren und sich, besonders für uns im Unsichtbaren geschieht. Da haben wir schon darauf hingewiesen. Aber da haben wir eine wunderbare, moderne, einen Vergleich angenommen. Das sei jetzt im Hauptbahnhof Zürich, ihr seid im Büro des Bahnhofvorstandes, des obersten Chefs, der hat in seinem Büro so eine Lichtsignalanlage, in seinem Büro, er kann das haben, wo er will, noch im Turm, er kann unmöglich die Riesenanlage übersehen, mit seinen Augen. Aber in dieser Lichtsignalanlage, da ist jede einzelne Weiche und alles mit Lämpchen, nicht? Markiert, die leuchten auch auf, grün, rot, so und so und so. Und mit einem Blick, nicht, sieht er, ist im Moment alles in Ordnung da. Nicht? Sieht er hier, nicht, in Bezug auf die Riesen, den Riesenraum, den er nicht sieht, nicht? Sieht er bei der Lichtsignalanlage mit einem Blick, ist alles in Ordnung oder nicht. Und so ist, weil geschrieben steht, sie seien zu Lichtern, das ist jedem Kind klar, ne? Aber jetzt noch zu Zeichen, zu Signalen. Ne? Also sie sind Lichtsignale. Ne? Das Gesamte ist für die Menschheit auf der Erde Lichtsignalanlage Gottes, für was, ja? Was der Mensch eben nicht sehen kann, was im Riesenweltraum des Weltalls vor sich geht. Gibt er ja so eine Lichtsignalanlage. Ne? Ja, muss da etwas gelernt werden, dass man die überhaupt versteht. Ne? Die einzelnen Lämpchen und Farben und so weiter. Dass sie, Sonne, Mond und Sterne, über die Erde herrschen, da möchten wir doch einen Moment noch stehen bleiben und den Punkt beachten. Was lesen wir in 1. Mose 8, Vers 22? Es ist der letzte Vers vom 8. Kapitel im 1. Buch Mose. Nach der Sintflut gibt Gott seinem Freund Noah die wunderbare Zusage. Ja. Eine solche Wasserkatastrophe werde ich nie mehr über die Erde und die Menschheit beschließen. Und jetzt kommt die positive Verheißung. Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Warum gehört diese Aussage zu unserem Thema und auch die Sterne? Hat Saat und Ernte mit Sonne und Mond und ihren Stellungen etwas zu tun? Oder kann der Sämann säen, wann es ihm gerade passt? Ne? Oder wird gesät, wenn die Sonne höher steigt, und geerntet, wenn sie wieder tiefer sinkt im Herbst? Ne? Saat und Ernte, das heißt da überhaupt die ganze Ernährungsfrage auf unserer Erde, für Mensch und Tier und Pflanzen und alles, wird beherrscht von der Stellung von Sonne und Mond. Was haben wir gestern gelesen? Josef hat die Verheißung, sein sind die Triebe der Sonne und des Mondes. Ja. Denn der Mond hat von der Sonne entlehntes Licht, nicht? Reflektiert das auf die Erde, ist das auch noch etwas? Hat das auch noch Strahlkraft? Warum musste denn Jesus gar nicht selten Mondsüchtige heilen? Nicht, weil der Mond keine Strahlkraft mehr hat und keine Auswirkung auf der Erde. Nicht? Und warum ist denn in den Krankenhäusern und ihren Anstalten oder Psychiatriekliniken Alarmstimmung bei Richtung Vollmond? Nicht? Wenn der Mond höher steigt. Nicht? Warum? Also auch nicht, weil da gar nichts, keine Strahlkräfte auf die Erde treffen, die da bestimmte Auswirkungen haben. Wie ist denn mit den sogenannten Nachtschattengewächsen? Die wachsen genau je nach Stellung vom Mond, also Tomaten und so weiter und solche ähnlichen Dinge. Und der Holzfäller, der macht das nicht nur auch gegen Winter, wenn die Sonne ihre Strahlkraft reduziert hat, nicht flach scheint im Winter, sondern beachtet auch, wie steht der Mond. Ob er dann gesundes Holz hat nachher oder Holz, das nur halben Wert hat. Ganz, ganz klar. Ne? Und die Ganzformen sagen, das ist alles okkulte Sache. Ne? Ja. Nur wenn man die Bibel konsultiert und kennenlernt, dann kann man sachlich die Dinge beurteilen. Ja, also Saat und Ernte beherrscht ganz eine Ernährungsfrage von Sonne und Mond und den Sternen. Wäre noch viel zu sagen. Frost und Hitze auf der Erde hat natürlich mit Sonne und Mond nichts zu tun. Das ist die ganze Bekleidungsfrage nach drin. Frost und Hitze, stimmt? Drittens, Sommer und Winter. Das Wunder der Jahreszeiten. Und was wird denn das beherrscht? Das ist selbstverständlich. Nach dem Frühling kommt der Sommer, nach dem Sommer kommt der Herbst und dann schneit es wieder. Das ist selbstverständlich. So. Viertens, Tag und Nacht haben gar nichts zu tun mit Sonne und Mond. Ah ja, man muss mal so richtig auf dem Kopf stehen, in den Ruhestand machen, dann leuchtet es langsam endlich. Ein Tag und Nacht heißt Arbeit und Ruhe. Dass dich weder des Tages die Sonne noch des Nachts der Mond steche. Psalm 121. Die Sonne ist das Zeichen für Christus und der Mond für den Beherrscher der Finsternis. Kann der auch stechen. Ja. Und das Licht der Gerechtigkeit Christi kann das auch einen Sünder treffen. Wie ist die bekannten Worte, die wir immer wiederholen? Lukas 21, Vers 25 und Jeremia 31, 35 bis 37, nämlich: Wenn die Meere brausen und die Wasserwogen bei brausendem Meer und Wasserwogen, Sonne und Mond, buchstäblich, Ebbe und Flut, funktionieren genau nach Stellung von Sonne und Mond. Und zwar Bei Neumondstellung, wenn der Mond direkt bei der Sonne steht, dann ist an dem Ort auf der Erde direkt unter ihnen Flut. 14 Tage später, wenn Oppositionsstellung ist, also jetzt sind Sonne und Mond beisammen. Der Mond geht rascher. In einem Monat einmal ringsum. Die Sonne ist ein Zwölftel weiter. Jetzt holt der Mond ihn wieder ein. Jetzt ist Neumondstellung. Vollmondstellung ist, wenn der Mond genau gegenüber ist und die Erde in der Mitte. So. Vollmondstellung, dann ist wieder da und da Flut. Und in den Zwischenphasen, also erstes Viertel und letztes Viertel, ist Ebbe. So kann also Ebbe und Flut genau vorausberechnet werden auf beliebige Jahrhunderte, wenn man will. Bis auf Bruchteile von Sekunden. Ist das für die Fischerei wichtig? Für was ist das auch noch? War das auch noch wichtig und war immer wichtig? Soweit. Hm? Jawohl. Soweit dann Krieg geführt wurde auf den Meeren, Invasion der Westmächte von England hinüber nach Frankreich, war es für Eisenhower gleichgültig, ob er bei Flut oder bei Ebbe landen wollte. Ne? Hatte sich also genau nach Stellung von Sonne und Mond zu richten. Sehen wir, es gibt gar nichts auf der Erde, was nicht beherrscht wird, und zwar ganz sachlich, ne? Nicht okkult oder das etwa, ne? Einfach durch die Strahlkräfte und so weiter. Was nicht beherrscht wird von Sonne und Mond. Bestimmst du, haben wir gelernt, spricht Gott so hier, ihre Herrschaft über die Erde, nicht? Dann sagt er, ja. Wir lesen, das ist wieder typischer Fall, nicht? Wir lesen solche Aussprüche Gottes, überlesen die und lassen sie links liegen, oder? Der ganze Wasser-Wind-Haushalt auf der Erde, wo die Sonne gerade direkt runterbrennt, also wo sie gerade im Sommer ist sie bei uns fast senkrecht, ist, im Winter da Richtung Neuseeland, auf der anderen Seite von senkrecht, da erhitzt sich die Luft über der Erde, nicht? Die steigt auf und saugt von den kalten Gegenden frische neue Luft heran, also die ganze Wind und Wasser, der Wasserkreislauf ebenfalls. Das heißt praktisch Witterung, Thermometer, Barometer, Hygrometer, alles. Ja. Verteilung der Pflanzen- und Tierwelt. Ne? Die sind nicht irgendwo gerade da, sondern so wie Gott die klimatischen Verhältnisse durch Sonne und Mond geordnet hat auf der Erde zu ihren Zeiten, so hat Gott jedes Tier schöpfungsmäßig, und zwar bitte nicht entwicklungsmäßig, eines aus dem anderen Blödsinn, sondern ein jedes nach seiner Art. So. Sitzt das? Ist das heute noch so? Ja. Und alles andere ist Quatsch. Ja. Muss mal so deutlich gesagt werden. Ja. So. Und dann das ganze Orientierungssystem. Ost, was heißt denn Ost? Was?
Anfang. Ausgang.
Was ist? Aufgang, Ost. Was heißt denn Süd? Rückstand. Was heißt denn West? Alles durch Sonne und Mond bestimmt. Und die biblische Orientierung heißt entsprechend, ich habe mich, um mich biblisch-göttlich zu orientieren, es mir zuerst einmal gefallen zu lassen, dass der Herr mich nach Jerusalem stellt. So. Und wenn ich gegen Sonnenaufgang blicke, ist das Form. Und dann ist links Norden, Finsternis. Kennt das auch mit dem Begriff links? Sonst überreicht. Mitternacht. Und dann ist Süden, Höchststand der Sonne, rechts. Und dann sind wir im Westen was?
Hinten.
Wir sind ganz hinten. Also, USA ist ganz hinten. Aber was haben bei einer Militärparade die Hintersten für einen Vorteil? Sie sind die Hintersten und Letzten. Beherrschen aber vor denen, die auf der Tribüne den Vorbeimarsch den abnehmen.
sie sind die zuletzt in die Gegenwart treten. Können wir das verstehen? Im Ablauf der Welt und Heilsgeschichte ist die Nation heute Weltmacht, nicht, die im Osten und Westen ist, die, die jetzt die Gegenwart beherrschen wird. Bitte?
Und die Zukunft.
Ah ja. Die hintersten, denen gehört die letzte Zukunft. Und die vordersten, die sind schon vorbei. Die gehören der Vergangenheit an. Nichts zu machen. Ne? Es ist einfach so. Ne? Und dass wir, liebe Geschwister, solche Dinge sehen dürfen. Dass das sind nun einfach mathematisch vorhandene Dinge, die sitzen ganz genau. So begann Babel im Alten Osten, Medien Persien schon westlicher, beide östlich von Israel. Das nächste ist Griechenland, westlicher als Persien, westlich von Israel. Das nächste ist Rom, westlicher als Griechenland. Und das nächste war England, erstes globales Weltreich. Und bleibt im Osten und Westen nur noch eine Nation übrig, USA. Die mit allem anderen eben überein, allen anderen Aussagen unserer wunderbaren Bibel. Das war das, was die Herrschaft betrifft, von entsprechenden Geschehnissen an Sonne, Mond und Sternen selber zum Beispiel, die sogenannten Sonnenflecken. Da weiß man wissenschaftlich heute, ja, sehr einfach, rein die Strahlkraft. Es war ungefähr vor einem Jahr, da wurden von meteorologischer und astronomischer Seite die gesamte irdische, also alle Fluggesellschaften, besonders die Piloten, ne, gewarnt, die Größe der Sonnenflecken könne bewirkt, immer wieder, ne, bei gewissen Maximen, dass auf der Erde die scheinelektronisch gesteuerten Apparate, die eben gerade bei den Flugzeugen und ähnlichen Dingen, direkt einfach aufhören zu funktionieren. Die werden direkt ausgeschaltet durch diese Strahlen, die durch Sonnenflecken dann nach einer ganz bestimmten kurzen Zeit die Erde erreichen, können dann die bekannten, lösen dann die sogenannten Nordlichterscheinungen, ne, in den bunten Farben aus. Und alles das hat seine gewaltige Bedeutung, weil, das darf ich noch dazu sagen, Sonnenflecken,
Fortgang auf Kassette 3.